Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du eine Episode des Podcasts Nervensache unseres Kooperationspartners der Deutschen Hirnstiftung. Viel Spaß beim Zuhören.
Nervensache, der Podcast der Deutschen Hirnstiftung. Herzlich willkommen zu Nervensache. Mein Name ist Anne-Sophie Bisalski und ich freue mich auch heute riesig, die zweite Folge von Nervensache moderieren zu dürfen. Beim letzten Mal hatte ich Herrn Professor Tomalla und Frau Selicki zu Gast und wir haben über die Folgen eines Schlaganfalls gesprochen und über die Motivation und die Kraft, mit der sich unsere Patientin aus ihrer Bewegungslosigkeit im wahrsten Sinne des Wortes herausgekämpft hat. Zugleich dürften wir von Herrn Professor Tomalla erfahren, welche therapeutischen Möglichkeiten es gibt, um die Bewegung des Armes oder eines Beines nach einem Schlaganfall wieder zu erlernen. Wer nochmal reinhören will, darf das natürlich sehr gerne tun. Einfach einmal in Folge 1 klicken. Oder aber ihr bleibt jetzt einfach direkt hier, denn ich habe heute wieder zwei spannende Gäste vor die Mikrofone bekommen und werde mit ihnen über eine neurologische Erkrankung sprechen. Anders als beim letzten Mal geht es aber heute nicht um eine ganz akut aufgetretene neurologische Erkrankung, sondern um eine, die sich eher eingeschlichen hat. Zumindest bei unserer betroffenen Frau Siebert. Ich freue mich sehr, dass Sie hier im Podcast bei mir sind. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein.
Frau Siebert, können Sie uns kurz etwas von sich erzählen?
Also ich bin aus dem südlichen Raum. Aus Karlsruhe komme ich in der Gegend und ich bin 41 Jahre alt.
Schön, dass Sie da sind.
Sehr gerne.
Ich habe natürlich auch noch einen zweiten Gast. Herzlich willkommen, Herr Professor Meisel.
Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo in die Runde hinein. Ich freue mich auch sehr, hier dabei zu sein.
Herr Professor Meisel, Sie kommen aus Berlin. Sie sind Oberarzt an der Klinik für Neurologie mit experimenteller Neurologie sowie Direktor des Zentrums für Schlaganfallforschung in Berlin. Und Sie leiten das integrierte Myasthenie-Zentrum an der Charité. Habe ich das alles richtig gesagt?
Ja, das haben Sie wunderbar zusammengefasst.
Wunderbar, dann lassen Sie uns starten. Frau Siebert, Sie haben mir im Vorgespräch berichtet, dass sich die neurologische Erkrankung zu Ende Ihres Studiums so ein bisschen eingeschlichen hat. Können Sie berichten, welche Beschwerden Sie damals bemerkt haben?
Ja, angefangen hat es in meinem Studium, also zu der Endzeit, wo man es am wenigsten braucht. Ja, angefangen hat es mit Arm- und Beinschwäche, weil ich ganz viel tragen musste, Bücher und so weiter, was es halt immer so stressig ist im Studium.
Können Sie uns ein Beispiel geben, in welcher Situation Ihnen die Muskelschwäche aufgefallen ist?
Also ich habe eine Tasche mit Büchern getragen und auf einmal ist mir einfach die Tasche runtergefallen. Die Kraft war nicht mehr da. Genau, so hat es angefangen. Und dann ging es weiter mit Augenbeschwerden. Das heißt, ich habe so ein bisschen nach oben geguckt und konnte dann eigentlich nicht richtig schauen. Also ich wusste, ich konnte da nicht so wahrnehmen, sehe ich jetzt doppelt, aber ich habe einfach nicht richtig gesehen.
Die Beschwerden, die Frau Siebert hier beschreibt, sind eigentlich schon sehr typisch. Eine Schwäche der Muskulatur und Doppelbild sehen. Zum Beispiel beim Blick nach oben, links oder nach rechts. Anfangs treten die Symptome nur ab und zu auf und werden von anderen auch gar nicht bemerkt. Aber mit der Zeit werden sie mehr. Und von Ihren Beschwerden haben Sie dann zuerst Ihrem Hausarzt berichtet, richtig?
Ja, also nach dem Studium, als ich das dann in der Tasche hatte, bin ich dann parallel mit den Bewerbungen für einen Arbeitsplatz, bin ich dann zum Hausarzt. Ja, der hat mich dann eben zum MRT geschickt, vom Kopf, zum Neurologen und er hat aber leider nichts feststellen können. Und das war der erste Neurologe und dann ging es weiter mit dem zweiten Neurologen in einer anderen Stadt und mit einem anderen Hausarzt. Und der hat dann auch auf Borreliose spekuliert, aber das war es natürlich auch nicht. Und ja, so ging dann meine Geschichte weiter. Und irgendwann mal, ja, bin ich dann psychologisch behandelt worden.
Ich spiele den Ball mal direkt weiter an Herrn Professor Meisel. Die Patientin berichtet ja ganz klare Beschwerden, Muskelschwäche und Doppelbild sehen. Warum erkennt niemand, um welche Erkrankung es sich handelt?
Also das ist so, ja. Also ich glaube, dass die Beschwerden von Frau Siebert, so wie sie schildert, für einen vergleichsweise großen Anteil der Patientinnen und Patienten, die wir kennen, am Start steht. Also es ist von ihr jetzt vielleicht nicht so beschrieben worden im Sinne von, dass sie das Wort benutzt hat, aber sie hat es beschrieben, die belastungsabhängige Muskelschwäche. Ja, davon reden wir. Und ein Teil der Patienten, der nicht so gering ist, gerade die, wo die Krankheit in jüngeren Jahren losgeht, eine Fatigue-Komponente haben und eben diese Fatigability, also diese belastungsabhängige Muskelschwäche. Und die sieht man von außen natürlich in der Regel nicht. Und das führt häufig dazu, dass Frau Siebert hat es jetzt nicht gesagt, aber ich gehe davon aus, sie hätte es sagen können, eigentlich nicht ernst genommen führen. Ja, sie werden halt einfach dann weitergereicht an den Nächsten nach dem Motto, das ist jetzt nicht so richtig, das ist eigentlich keine wirkliche Krankheit, das ist eigentlich eher ein psychisches Problem etc. Anders ist die Situation in den vergleichsweise seltenen Fällen, wo diese Krankheit quasi mit ihrem Vollbild innerhalb kürzester Zeit bei uns dann in Rettungsstellen auftaucht. Dann ist die Diagnose in der Regel schneller gestellt.
Klar, und hinterher ist man immer schlauer. Heute wissen Sie, liebe Frau Siebert, unter welcher Erkrankung Sie leiden. Damals hat sich die Situation aber erst nochmal zugespitzt. Können Sie uns berichten, was passiert ist?
Ja, letztendlich war das dann so, dass ich dann in meiner Wohnung umgefallen bin und dann nicht aufstehen konnte und dann 2 Tage am Boden lag. Und tatsächlich musste dann der Rettungsdienst kommen. Also mir war schon klar, wenn ich mich ausruhe, dann kann ich wieder was machen. Und nun habe ich ein paar Mal versucht aufzustehen, das war auch ein bisschen dramatisch. Und dann ist der Rettungsdienst gekommen und der Sanitäter hat mir gleich gesagt, also ich habe zu ihm gesagt, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich habe. Ich weiß nicht, ob das psychisch oder körperlich ist. Und dann kam ich in die Psychiatrie und ich hatte dort Glück, dass jemand, der eben vorher in der Neurologie war, das Krankheitsbild der Myasthenie kannte, mich untersuchen konnte. Und dann gesagt hat, ja, er hat die Vermutung, dass es das ist. Da kam dann die Diagnose.
Nach 5 Jahren der Suche nach einer Diagnose wird also klar, es handelt sich um eine Myasthenie. Ich erkläre mal ein ganz bisschen was zum Erkrankungsbild. Myasthenia gravis ist erstmal ein ziemlich komplexer Begriff. Das heißt übersetzt ganz einfach schwere Muskelschwäche. Und das beschreibt die Erkrankung schon sehr treffend. Es handelt sich dabei um eine Autoimmunerkrankung. Das bedeutet, das körpereigene Abwehrsystem bildet sogenannte Antikörper, die sich gegen eigene Strukturen wenden. Manchen unserer Hörerinnen und Hörer ist der Begriff Antikörper wahrscheinlich nicht geläufig. Herr Professor Meisel, können Sie uns erklären, was da genau passiert?
Also im Grunde genommen ist klar, die Antikörper selber sind ja körpereigene Eiweiße. Das ist eine Infektabwehr zum Beispiel, also Bakterien abzuwehren, Viren abzuwehren. Und da werden durchs Immunsystem im Wesentlichen durch, wenn man es grob sagt, das Immunsystem sich unterteilt in die innate, also sozusagen das nicht lernfähige, das adaptive, lernfähige Immunsystem, wird im Prinzip eine Struktur, nehmen wir mal ein Virus oder Bakterium, so zerlegt, dass am Ende das Immunsystem lernt, dagegen eine Antwort zu bilden, die dann unter anderem, wie wir sagen, einer humoralen Antwort liegt. Also humorale Antwort, dann eben Antikörper. Oder aber Lymphozyten, in dem Fall dann meistens T-Lymphozyten, sehr spezifisch gegen Bakterien oder Viren arbeiten können. Soweit normal, soweit gewünscht. Aber es gibt eben auch im Immunsystem das Phänomen, das Immunsystem gegen körpereigene Strukturen wendet. Und in dem Fall bei der Myasthenie handelt es sich im Wesentlichen um Strukturen, die an der sogenannten neuromuskulären Endplatte lokalisiert sind.
Frau Siebert, welcher Antikörper wurde bei Ihnen gefunden?
Der gängigste, Acetylcholin.
Kommen wir nochmal zurück zur Pathophysiologie. Am häufigsten finden sich bei der Myasthenie also Antikörper gegen den sogenannten Acetylcholin-Rezeptor. Diese Acetylcholin-Rezeptoren befinden sich am Körper genau dort, wo die Reizübertragung von der Nervenzelle auf die Muskulatur stattfindet. Ich erkläre das Prinzip einmal sehr vereinfacht. Zwischen Nervenendigung und Muskulatur befindet sich ein klitzekleiner synaptischer Spalt, in dem dieser super wichtige Prozess stattfindet. Der elektrische Reiz aus der Nervenendigung führt zur Ausschüttung von Acetylcholin in diesen Spalt. Acetylcholin, das ist einfach ein Neurotransmitter, also ein chemischer Botenstoff. Dieses Acetylcholin schwimmt nun quasi durch den synaptischen Spalt, bis es an den Acetylcholin-Rezeptor an der Muskulatur binden kann. Dort überbringt es dem Muskel quasi die Aufforderung, beweg dich. Und der Acetylcholin-Rezeptor reagiert auf diese Bindung und stößt die Bewegung der Muskulatur an. Die Acetylcholin-Rezeptoren sind also sowas wie die Eintrittstüren für den Boten, der die Nachricht überbringt, dass jetzt Bewegung angesagt ist. Und was machen die Acetylcholin-Rezeptor-Antikörper? Die sind sowas wie die Türsteher. Die sagen, du kommst hier nicht rein und versperren die Tür. In manchen Fällen tun sie das so vehement, dass der Körper direkt die Türen komplett abbaut. Man spricht dann von Internalisierung von Acetylcholin-Rezeptoren. Auch die gesamte Oberflächenstruktur an der muskulären Endplatte kann sich dadurch verändern. Klinisch sieht man übrigens häufig, dass die Augen sehr früh von der Erkrankung betroffen sind. Die Betroffenen klagen also über Doppelbilder, weil die Sehachse minimal abweicht. Häufig sieht man auch eine Ptosis, also hängende Augenlider. Das liegt daran, dass die Augenmuskeln zu den aktivsten Muskeln im ganzen Körper gehören. Sie bewegen sich ständig, auch wenn wir es gar nicht bemerken. Dadurch müssen sie unglaublich viele Nervenimpulse verarbeiten und man bemerkt die Schwäche dort zuerst. Außerdem haben die Augenmuskeln kaum Reserven. Schon eine kleine Störung reicht, damit sie schneller ermüden. Im klinischen Alltag kann ein ganz unkomplizierter Test helfen, eine erste Verdachtsdiagnose zu erhärten. Beim sogenannten Simpson-Test kann man einen Patient oder eine Patientin darum bitten, nach oben zu schauen, also zum Beispiel einen Punkt an der Decke zu fixieren. Diese Anstrengung führt meistens schnell dazu, dass Doppelbilder auftreten oder man den Augenlidern geradezu dabei zusehen kann, wie sie langsam zufallen. Entspannung, Schlaf oder auch ein Kühlpack führen übrigens zu einer Beschwerdebesserung. Die Antikörper diffundieren von den Acetylcholin-Rezeptoren ab und geben die Bindungsstellen wieder frei. Deshalb sind die Beschwerden meistens morgens geringer ausgeprägt und treten eher in den Abendstunden oder nach Anstrengung auf. Es gibt außerdem noch andere Antikörper, die diese oder ähnliche Symptomatik auslösen können. Herr Professor Meisel, können Sie uns einen Überblick darüber geben?
Wir haben in Deutschland mit der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft zusammen ein Projekt seit mehreren Jahren, das Deutsche Myasthenie-Register, also mehr als 3.500 Patienten drin, die aus mehr als 20 Zentren Daten eingespeist werden. Und in diesem Register haben wir gelernt, dass in Deutschland ca. 72-73% der Patienten diesen Antikörper haben. Also ungefähr 3/4. Wir wissen, dass in Deutschland ungefähr 2-3% den MuSK-Antikörper, das ist auch eine Struktur an dieser Endplatte, und 2-3% den LRP4-Antikörper haben. Ja, das sind die drei gängigsten Antikörper, wo wir schon, also 2-3% ist selten. Dann haben wir noch, wenn man so will, die Myasthenia gravis, hat das Lambert-Eaton-Myasthene-Syndrom. Das ist so, sag mal, die kleine Schwester, der kleine Bruder, weil Faktor 100 seltener. Da kennen wir den sogenannten VGCC-PQ-Antikörper. Das ist in dem Fall eine Struktur, die nicht an der Muskelfaser sitzt, sondern an der terminalen, also an dem Ende der Nervenfaser und damit die Übertragung ebenfalls schädigen kann. Das ist also sehr verwandt zu der Myasthenia gravis. Die machen ungefähr 1% aus. Wenn Sie jetzt alles absubtrahieren, dann kommen Sie ungefähr zu dem Punkt, ungefähr 20%, 15-20% sind seronegativ. Es sind gar nicht so wenig.
Betroffene, bei denen sich keine Antikörper im Blut nachweisen lassen, werden also als seronegativ bezeichnet. Seronegativ bedeutet aber nicht, dass dann gar keine Antikörper im Blut des Patienten existieren. Es bedeutet jedoch, dass wir sie mit unseren derzeitigen Möglichkeiten, also zum Beispiel den vorhandenen Laboruntersuchungen, nicht nachweisen können. In manchen Fällen kennen wir sie vermutlich auch einfach noch nicht. Dieser fehlende Antikörpernachweis kann im klinischen Alltag sowohl für Ärztinnen und Ärzte als auch für die Betroffenen selbst sehr frustrierend sein. Es kann beispielsweise dazu führen, dass Betroffenen nicht geglaubt wird oder die Patientinnen selbst an ihren Beschwerden zweifeln. Deshalb ist es super wichtig, diese Zahlen in Erinnerung zu behalten. Also bei bis zu 20% der Betroffenen gelingt eben kein Antikörpernachweis. Hier muss nach dem klinischen Beschwerdebild gegangen und die Myasthenie eben dennoch behandelt werden. Aber nochmal zurück zu Ihnen, Frau Siebert. Wie ging Ihre Geschichte weiter?
Ja, dann wurde ich erstmal richtig neurologisch untersucht. Da habe ich erstmal Kalimin bekommen. Danach kam die Thymektomie. Das wurde dann dort in der Neurologie arrangiert. Und danach wurde mir dann nochmal ein Klinikum empfohlen. Da bin ich dann hin und da habe ich dann Azathioprin bekommen. Und danach kam ich dann in die Reha. Und in der Reha hat man dann Cortison ein bisschen runtergestuft. Aber das war so meine Medikation und hat alles auch gut angeschlagen.
Gehen wir das mal nacheinander durch. Erstmal möchte ich gerne auf die medikamentösen Therapieoptionen kommen. Kalimin, für diejenigen, die es nicht kennen, ist Pyridostigmin.
Pyridostigmin ist die symptomatische Therapie, mit der wir quasi durch Einnahme innerhalb von kurzer Zeit, halbe Stunde, Stunde Verbesserung erreichen können.
Pyridostigmin wirkt also rein symptomatisch, weil es die Reizweiterleitung an der motorischen Endplatte wieder verbessern kann. Und wie macht es das? Es erhöht den Verbleib von Acetylcholin im synaptischen Spalt zwischen Muskel und Nerv. Auf die Antikörper, also die Türsteher, die sich da ja immer noch tummeln, hat es aber gar keine Wirkung. Herr Professor Meisel, können Sie uns einen Überblick geben über die therapeutischen Prinzipien bei der Myasthenia gravis?
Gerne, darf ich mal auf das Pyridostigmin zurückkommen, weil es aus meiner Sicht trotzdem wichtig ist. Und den Punkt hatten Sie, glaube ich, vorhin schon gemacht. Pyridostigmin in der Regel nicht alleine die Therapie machen kann. Das ist für mich immer so als ein einfacher Vergleich. Pyridostigmin kann so ein bisschen lauter stellen, ein bisschen stärker machen. Ja, also Sie haben es zusammengefasst erklärt, dass im Prinzip die Übertragung von Nervzumuskel dadurch verbessert wird, dass Acetylcholin, welcher der Botenstoff ist, im Prinzip länger im synaptischen Spalt, also länger da bleibt, weil es nicht so schnell abgebaut wird. Es muss aber abgebaut werden. Wenn es nicht abgebaut wird, zu viel da ist, dann macht es auch keinen Effekt mehr, kein Positiv. Und es macht Nebenwirkungen. Und wir wissen ungefähr Pi mal Daumen, dass die Gesamttherapie bei einem Menschen Pyridostigmin, ob es Calimin heißt, Mestinon heißt oder als Saft Amindansaft, das sind die drei Präparate, die wir haben. Das macht am Ende so eine Verbesserung von 10-30% Pi mal Daumen bei einem Menschen aus. Mehr können wir damit nicht erreichen. Das heißt, wir brauchen jenseits dieser symptomatischen Therapie Therapien, die effektiver sind, die vor allen Dingen auch diese Krankheit in ihrer Wurzel fasst. Das ist dann die Immuntherapie, die wir unterteilen können in die medikamentöse Immuntherapie, die chirurgische, da spielt die Thymektomie eine Rolle. Kommen wir aber erstmal zu der medikamentösen Therapie. Die medikamentöse Therapie, immunsuppressive Therapie, klassischerweise mit Steroiden begonnen wird, klassisches Medikament Prednison, in Dosierungen von 5 Milligramm bis zu 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und man hat unter diesen Therapien in der Regel wenn sie hoch genug ist, die Therapie, nach circa 2-4 Wochen positive Effekte. Das ist relativ schnell. Wir wissen aber, dass Steroide, also Prednison, Prednisolon, über längere Zeit Nebenwirkungen machen, Knochenstoffwechsel stören unter anderem, den Metabolismus so stören, dass Menschen im Grunde genommen zu Fettsucht oder zu einer bestimmten Fettumlagerung neigen, dass sie am Ende Diabetes bekommen etc. Das heißt, dieses Medikament, das einerseits sehr wirksam ist, ist in einer Dauertherapie bei den Dosen, die man bräuchte, ein gefährliches Medikament. Weshalb man schon seit Jahrzehnten steroidsparende Medikamente einsetzt. Das ist ein Medikament, welches Frau Siebert schon erwähnt hat, das ist Azathioprin. Ja, da gibt es noch andere, aber Azathioprin ist der Prototyp. Wo ist der Nachteil? Das Problem beim Azathioprin ist, wenn Sie heute damit starten, werden Sie mit diesem Medikament, wenn Sie es kontinuierlich weiterführen, in einem Jahr, in anderthalb Jahren einen Effekt merken. Das heißt, es braucht sehr lange, ehe es wirkt. Und das ist natürlich frustrierend. Und in der Zeit müsste man Steroid immer wieder hochhalten oder irgendwelche Brücken bauen. Aber das sind die Standardtherapien, die wir haben. Und da hat sich in den letzten Jahren, jenseits der Thymektomie, über die wir sicher nochmal reden, sehr viel getan, weil wir mittlerweile eben mit diesen modernen Immuntherapeutikern schnellere Effekte erzielen. Das sind Medikamente, die sehr wirksam sein können und in der Regel sind. Ihr Nachteil, das möchte ich jetzt hier nicht verheimlichen, sind vergleichsweise sehr teuer.
Ergänzend muss man leider auch sagen, dass gerade die hochpreisigen Medikamente, die wir heute für hochaktive Erkrankungsverläufe einsetzen, häufig in Studien an Patientinnen und Patienten mit Nachweis bestimmter Antikörper getestet wurden. Das bedeutet leider aber auch, dass Betroffene ohne Antikörpernachweis, also diejenigen, die seronegativ sind, teilweise das Nachsehen haben und die Therapien von den Krankenkassen nicht übernommen werden, da die Zulassung hier nicht greift. Herr Professor Meisel, wie sind da die Zukunftsaussichten?
Das kommt jetzt langsam, es laufen Studien und ich gehe davon aus, dass wir in 5-10 Jahren, 10 Jahre ist für mich jetzt frustrierend, sehr frustrierend für die Menschen, die, über die ich jetzt rede, die eben in dieser Situation sind. Ich denke aber, wir werden in den nächsten 5 Jahren schon substanziell weiterkommen, wahrscheinlich auch schneller. Ich weiß, dass da jetzt eine Reihe Studien laufen in diesen Subgruppen und die werden wahrscheinlich genauso positiv sein.
Vielen Dank für diese Einordnung. Kommen wir jetzt noch zur dritten Säule der Therapie. Das Wort Thymektomie war schon mal gefallen. Ich erkläre mal ganz kurz den Hintergrund. Die Thymusdrüse ist ein verhältnismäßig kleines Organ hinter dem Brustbein. Entwicklungsgeschichtlich ist es für uns nicht so besonders relevant. Aber es spielt bei der Entstehung der Myasthenie eine ganz besondere Rolle. Bei manchen Betroffenen ist es einfach vergrößert oder entzündet, aber es finden sich teilweise auch Tumoren in der Thymusdrüse. Das sind sogenannte Thymome. Deshalb kann eine operative Entfernung des Tumors oder der gesamten Thymusdrüse wichtig und sinnvoll sein. Das wurde bei Ihnen auch gemacht, Frau Siebert. Erzählen Sie uns, wie ist das bei Ihnen abgelaufen?
Also das ging ziemlich schnell, da konnte ich das gar nicht so verarbeiten. Der Termin wurde gemacht und ich war auch sehr froh, dass es schnell ging, weil da konnte ich gar nicht so viel überlegen. Also es wurde endoskopisch gemacht, das heißt der Brustkorb wurde mir nicht aufgeschnitten, wie früher es gemacht wurde. Und ich war dann sehr froh mit dem Ergebnis. Das hat natürlich ein bisschen wehgetan, aber es war eine tolle OP, hat alles funktioniert. Es war eine gutartige Zyste letztendlich am Thymus, alles gut geklappt.
Herr Professor Meisel, können Sie einordnen, was für eine Rolle die Thymektomie bei der Myasthenia gravis spielt?
Das ist ja ein Verfahren, welches seit den 30er Jahren bei Myasthenie-Patienten eingesetzt wird, vor allen Dingen erstmal für Thymom-Patienten, also die Assoziation von Thymom, also eines Tumors der Thymusdrüse, der in der Regel im Gegensatz zu anderen Tumoren, Krebserkrankungen nicht metastasiert, aber durchaus sehr invasiv wachsen kann. Diese Thymome müssen raus. Aber sie sind relativ häufig eben auch mit Myasthenie kombiniert. Ja, also da ist diese Autoimmunkomponente, wie wir sagen, ich will darauf jetzt nicht im Detail gehen, nennt sich dann paraneoplastisch, also neben dem Tumor, Immunsystem aktiviert. Das macht 15% der Myasthenie-Patienten aus. Die Patienten müssen in jedem Fall thymektomiert werden. Wenn man es nicht thymektomiert, muss man Gründe haben. Das sind 15%, wo man die Thymektomie, wie gesagt, bei Myasthenie machen muss. Und dann haben wir die Gruppe, zu der Frau Siebert gehört. Das sind vor allen Dingen die Acetylcholinrezeptor-Antikörper-positiven Menschen. Es sind die generalisierten Verläufe, also die, wo die Erkrankung über die okulären, also die Augenmuskelbefall hinaus den Körper erfasst. Es sind die Menschen, die jünger als 65 Jahre alt sind mit der Myasthenie, und es sind die Menschen, wo die Erkrankung in der Regel nicht länger als 2 bis 5 Jahre geht, also ein relativ früher Krankheitsverlauf. Da sagt man, diese Operation ist sinnvoll, insofern, als dass sie im Sinne eines chirurgischen immunmodulierenden Verfahren die Krankheit langfristig positiv beeinflusst. Heißt, die Krankheitsschwere senkt, gleichzeitig den Bedarf an Immunsuppressivern, an Medikamenten, Steroide wie Prednisolon, Azathioprin und so weiter reduziert bzw. nicht mehr notwendig macht. Dafür gibt es mittlerweile große, große Datensammlungen aus sogenannten Kohortenstudien. Da hat man Menschen mit und ohne Thymektomie verglichen. Es gibt den sogenannten MGTX-Trial, der 2016 publiziert wurde, wo man Menschen, die die Operation bekommen hat, randomisiert mit solchen, wo die nicht operiert sind, verglichen hat. Und man war überrascht, wie positiv das Ergebnis war. Das heißt, für diese Gruppe empfehlen wir, dieses Verfahren einzusetzen, um den Langzeitverlauf positiv zu beeinflussen.
Die Therapie der Myasthenie umfasst also 3 Stufen. Zunächst die rein symptomatische Therapie mit Pyridostigmin, dann die immunsuppressive Therapie und als 3. die chirurgische Therapie mit der Entfernung der Thymusdrüse, der man einen sehr positiven Effekt gerade im Langzeitverlauf der Erkrankung nachweisen kann. Ich möchte nochmal zum Verlauf der Erkrankung kommen. In manchen Fällen sehen wir in der Klinik, dass es zu krisenhaften Verschlechterungen kommt bei der Myasthenie. Und das hängt häufig zusammen mit Infekten oder auch mal der Einnahme bestimmter Medikamente. Haben Sie selbst, Frau Siebert, damit Erfahrungen gemacht?
Ja, so genau habe ich das nicht erlebt. Vielleicht auch deswegen, weil eben meine Form schleichend war. Und wenn ich jetzt einen Infekt hatte, dann war ich 1 Woche, 2 Wochen ausgenockt. Aber ich habe immer mich angestrengt, dass ich trotzdem dann danach arbeiten gehe, obwohl eben meine Kraft jetzt nicht so war. Also es war nie so, dass es jetzt lebensbedrohlich wäre oder so.
Wie schätzen Sie das ein, Herr Professor Meisel? Wie häufig sehen Sie solche krisenhaften Verschlechterungen? Oder gibt es da ein bestimmtes Patientengut sozusagen, was dafür besonders prädestiniert ist?
Ja, das ist in der Tat schwer abzuschätzen. Also die Prognose bzw. den Verlauf einer Erkrankung am Beginn, den betroffenen Menschen zu erklären, wie es in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren weitergeht, ist schwierig. Es gibt so ein paar Dinge, die man dazu sagen kann. Das eine ist, dass die Erkrankung in der Regel innerhalb der ersten Jahre ihre größten Ausschläge hat, also auch damit die Wahrscheinlichkeit für Krisen am höchsten ist. Das hängt natürlich dann am Ende auch ein Stück weit davon ab, wie man therapeutisch versucht zu vermeiden, dass es überhaupt erst zu Krisen kommt und wie man die betroffenen Menschen aufklärt, in welchen Situationen sie sich rechtzeitig bei uns melden sollen. Ja, die Krankheit, den Punkt hatte Frau Siebert gemacht, das kann schleichend sein. Es ist in der Regel schleichend, aber schleichend ist ein relativer Begriff. Das heißt, dass eine Myasthenie-Krise von jetzt auf jetzt, das haben wir bei der Myasthenie im Prinzip nicht. Das heißt, wir wissen in der Regel, dass die Patienten über Tage, in der Regel Wochen, manchmal Monate eine Verschlechterung haben, die dann schlussendlich in eine Myasthenie-Krise enden kann. Viele Menschen empfinden allerdings eine Verschlechterung der Erkrankung auch schon als eine Krise. Wir nennen das dann Exazerbation. Die Myasthenie-Krise ist definiert für den Zustand, dass ein Mensch am Ende mit einer Beatmungsmaschine beatmet werden muss. Das ist die Definition der Myasthenie-Krise. Die erleben wahrscheinlich heute immer noch 10-20% der Myasthenie-Patienten. Ich glaube, dass die Zahl mittlerweile eher 10% ist. Wir reagieren jetzt schneller. Wir sind einfach besser trainiert, darauf zu achten, dass Menschen, die eine Verschlechterung haben, wir sind besser darin, die Menschen aufzuklären, das Umfeld, also die Angehörigen aufzuklären. Wenn es schlechter wird, meldet euch nicht erst sozusagen, wenn kaum noch Luft da ist, meldet euch früher. Ja, die Gefahr entsteht vor allen Dingen durch die Erschöpfung, die Schwäche der Atemmuskulatur und oder durch eine Schlucklähmung, die zum Verschlucken führt und dadurch zu einer Lungenentzündung führen kann zum Beispiel. Das heißt, wenn wir da rechtzeitig reagieren, dann können wir die Krise im Sinne der ursprünglichen Definition, die Notwendigkeit der intensivmedizinischen Therapie inklusive Beatmung vermeiden.
Ich denke, eines ist in diesem Gespräch klar geworden. Die Myasthenia gravis ist eine spannende, aber auch nicht ganz unkomplizierte Erkrankung. Die frühe Symptomatik mit Doppelbildsehen, hängenden Augenlidern und eventuell generalisierter Muskelschwäche sollte früh erkannt und ausreichend therapiert werden. Heute sind wir in der glücklichen Situation, dass uns bereits eine Vielzahl hochspezialisierter Medikamente zur Verfügung steht, die die Erkrankung vielleicht nicht vollständig heilen, aber häufig in eine stabile Remission bringen kann. Jede komplexere Form der Myasthenie sollte dennoch in einem hierauf spezialisierten Zentrum behandelt und beobachtet werden, um krisenhafte und auch lebensgefährliche Verschlechterungen zu vermeiden. Frau Siebert, ich springe jetzt mal ein bisschen in der Zeit. Sie sind heute Mutter von 2 Kindern. Sie sind Leiterin der DMG-Regionalgruppe in Karlsruhe. Wie geht es Ihnen heute gesundheitlich?
Mir geht es sehr gut gesundheitlich. Ich werde höchstwahrscheinlich nächstes Jahr medikamentenfrei sein. Ich finde es immer wieder toll, anderen Menschen Mut zu machen, egal in welcher Lage, welche Erkrankung. Ich erlebe eben, dass es doch hoffnungsvoll ist, wenn die Menschen hören, hey, ich war so stark betroffen und jetzt geht es mir sehr gut und das will ich weitergeben.
DMG steht übrigens für Deutsche Myasthenie-Gesellschaft. Gerade die Regionalgruppen und Patientenvereinigungen sind eine sehr wichtige Anlaufstelle für viele Betroffene. Und es ist ein unglaublich wichtiger Beitrag, den Betroffene und Angehörige leisten, wenn sie ihre eigene Geschichte weitererzählen und anderen Betroffenen damit Mut machen und ihnen eine Hilfestellung geben. Und deshalb geht mein ganz großer Dank an Sie, Frau Siebert, auch dafür, dass Sie zu uns in den Podcast gekommen sind und uns so offen berichtet haben.
Sehr gerne.
Herr Professor Meisel, mir brennt noch eine Frage unter den Nägeln. Was kommt in der Myasthenie-Therapie auf uns zu? Können Sie uns einen Ausblick geben?
Ich kann es versuchen. Ich kann natürlich auch, wie alle anderen, nicht in die Zukunft schauen. Wir werden im nächsten Jahr neue Zulassungen bekommen, die vor allen Dingen die sogenannte B-Zell-Immunologie, also B-Lymphozyten, das sind am Ende die Zellen, die die Antikörper produzieren, effektiver behandeln können. Wir haben auch in Deutschland die Entwicklung von sehr spezifischen Zelltherapien gesehen, wo Studien laufen, der sogenannten CAR-T-Cell-Therapie. Das sind Therapien, wo wir sehr präzise mit scharf gemachten T-Lymphozyten, also wiederum anderen Immunzellen, die auf das Immunsystem Einfluss nehmen können und Veränderungen erreichen können. Das sind auch Verfahren, die zum Teil zu sehr guten Ergebnissen geführt haben. Wir wissen nicht, ob das sich so in der Form in der Praxis etablieren wird. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass wir auf Basis der Entwicklung der letzten Jahre sehen, dass moderne Therapien greifen für die Myasthenie. Es wird weiterentwickelt werden. Und ich halte es heute für vermessen zu sagen, wir werden diese Krankheit heilen, weil das würde bedeuten, dass Menschen, die hier zuhören, davon ausgehen können, dass sie in den nächsten Jahren eine Heilung erleben. Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, dass wir mit den modernen Therapien für viele Menschen diese Krankheit dahin bringen können, dass sie in einen stabilen Zustand im positiven Sinne, im Idealfall in die sogenannte Complete Stable Remission, also der deutsche Begriff dann eben die komplette stabile Zurückbildung der Symptome, dass die Menschen weitestgehend beschwerdefrei sind, erreichen. Und das, glaube ich, ist etwas, was realistisch in den nächsten 5 bis 10 Jahren ist für die große Mehrheit der Patienten. Wichtig ist, wir müssen aber auch sehen, dass die Erkrankung sehr viele Untergruppen, mehrere jetzt schon hat, und wir präziser die einzelnen Menschen in Abhängigkeit davon behandeln. Das heißt, wir werden auch hier eine personalisierte Medizin in den nächsten Jahren erleben.
Zu guter Letzt möchte ich noch 2 Hinweise geben. Herr Professor Meisel ist Mitherausgeber der Leitlinie zur Diagnostik und Therapie Myasthener Syndrome, die von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie in ihrer neuesten Fassung seit November 2024 zur Verfügung steht. Ich kann allen Kolleginnen und Kollegen nur wärmstens empfehlen, mal einen Blick hineinzuwerfen. Ich finde die Leitlinie sehr gut und ausführlich. Zu finden ist sie auf den Seiten der DGN. Außerdem hat Herr Professor Meisel sich auch sehr aktiv beteiligt an der Erstellung der Patientenleitlinie der Deutschen Hirnstiftung. Und da geht meine Empfehlung an alle da draußen. Einfach einmal kurz eingeben www.hirnstiftung.org. Da kommt ihr über den Link zu den spezifischen Erkrankungen auch direkt zur Patientenleitlinie. Und weil es so schön war, www.hirnstiftung.org. Meinen beiden Interviewpartnern danke ich nochmal herzlich für das spannende Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über das Thema zu sprechen und alle Fakten so verständlich zu erklären. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die 2. Folge von Nervensache, dem Podcast der Deutschen Hirnstiftung in Zusammenarbeit mit Klinisch Relevant. Danke an Klinisch Relevant fürs Hosting und für die tolle Unterstützung und auch natürlich an die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, die uns mit Technik und Know-how zur Seite steht. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Folge gefallen hat, hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar oder ein Feedback und schauen Sie auch gerne mal vorbei auf www.hirnstiftung.org. In der nächsten Folge sprechen wir übrigens, große Überraschung, wieder über eine neurologische Erkrankung. Also einfach wieder reinschalten bei Nervensache. Bis bald!
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.